die Rollkofferfraktion hinter uns. Hier ist ja so ein Motel, da wo früher das Kino drin war.
Ja.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marian und Lena Pasch.
Lena,
guten Morgen.
André Herzberg steht heute auf dem Plan.
André Herzberg, genau. Und den treffen wir am jüdischen Friedhof, ja, im Weißen See. Und ich glaube, da liegen auch Teile seiner Familie.
Da liegen auch Teile unserer Familie, oder?
Das klingt super total absurd. Es liegen Teile der Familie. Ja, es liegen Menschen, die zu unserer Familie gehörten. Genau, auch dort.
Ja. 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 Wie fahren wir am besten?
Wir fahren mit der Straßenbahn. Machen wir fest. Bis vor die Tür.
Du kennst ja André schon ganz lange, oder?
Ja, ich kenne ihn noch aus der DDR natürlich, aus den 80er Jahren. Also natürlich war ich auch Fan seiner Band Pankow.
Ja.
Ich bin lieb, ich bin immer lieb.
Und dann haben wir uns natürlich irgendwann auch persönlich kennengelernt. Und das Interessante ist, dass ja unsere Eltern, also seine Eltern und meine Eltern, die waren ja auch, waren ja beide im englischen Exil.
Ja.
Und die kannten sich vermutlich ja auch ganz gut.
Die haben sich dann dort auch kennengelernt, oder
ich
was?
Ich glaube ja. Also das könnten wir ihn fragen.
Waren das Berliner? Ja, ne? Also die Eltern auch? Die sind aus Berlin nach England?
Ja.
Können wir ihnen ja alles fragen.
Fragen wir ihn.
Ich finde das ja immer total spannend, was ich ja auch bei meinen Großeltern, also bei deinen Eltern, mich immer gefragt habe, beziehungsweise da weiß ich die Antwort, aber warum man dann zurück nach Deutschland geht.
Ja.
Ne? Also warum man dann zurück und ob die das bereut haben oder ob das beziehungsweise, ja, was so der Grund war.
Ja, ich glaube, das liegt bei seinen Eltern, also das wird er uns sicher auch erzählen, ähnlich wie bei meinen Eltern, also vor allem bei meinem Vater, die ja dort in London, also meine Eltern, zu Kommunisten geworden sind und dann diesen Traum hatten von dem anderen Deutschland im Osten und so.
Aber der Vater war kein Politiker, der war beim Radio, glaube ich.
Der war Journalist,
bei Radio Berlin.
Genau. Und seine Mutter war Staatsanwältin.
Jugendstaatsanwältin.
Jugendstaatsanwältin, ja, genau.
Ja, also André ist Musiker in erster Linie.
André
Musiker
ist,
und Autor.
Genau. Ja, er ist Musiker bei Pankow. Mhm. Die Band gibt es ja nach wie vor.
Hat darüber hat er auch ein Buch geschrieben.
Genau, er hat über seine Pankow-Zeit geschrieben.
Und auch eine Autobiografie, oder?
Zwei sogar.
Zwei Autobiografien.
Ja, also mit unterschiedlichen Ansätzen. Mhm. Also es sind keine Autobiografien, es sind auch Romane.
Autofiktionale Romane.
Genau, er hat auch davor schon mal einen Roman geschrieben. War im Osten eben mit Pankow, die waren so, also war ja keine Punkband im Sinne, aber die waren immer irgendwie auch gegen den Strich. Und es gab 1981 oder 82, weiß ich gar nicht mehr, haben die so ein Rockspektakel gemacht. Paule Panke.
Ja.
Über so ein den Tag im Leben eines Lehrlings.
Ja.
Und das wurde verboten, weil dieser Lehrling keinen Bock hatte.
Ah, ja, okay.
So, ne? Also der hatte keinen Bock zur Arbeit zu gehen. Es ging ihm alles auf die Nerven und hat sich also gewehrt gegen alles Mögliche. Und das war natürlich jetzt nicht im Sinne des Erfinders der DDR oder des Sozialismus, dass die sozialistische Persönlichkeit sich nicht wohlfühlt in der sozialistischen Gesellschaft. So. Und ich war auch bei diesem Konzert.
Guck mal, das ist eine Straßenbahn. Aber
die kriegen wir nicht mehr.
Nee, kein Bock zu rennen.
Und ich war auch bei diesem Konzert, also wo diese Rockoper, also beziehungsweise dieses Rockspektakel aufgeführt wurde, was dann verboten wurde. Es wurde aufgezeichnet, aber eben nicht mehr veröffentlicht. Das wurde dann erst nach Ende der DDR veröffentlicht. Kriegen wir das doch noch? Wir hatten gewartet.
Hast du was zu trinken bei Mama?
Nee. Muss ich mich um alles kümmern?
Ich hab Durst.
Ich weiß gar nicht, wie viele Stationen das sind. Also Greifswald.
20.
Nein, doch. 4 würde ich mal schätzen.
4 Stationen?
Echt? Nein, mehr. Ich kann ja ein bisschen Wette abschließen.
Ha? Ich sag 4.
Hab ich schon gesagt, 4. Also 3 oder 5 sagen. Das ist übrigens ehemalige Protokollstrecke gewesen, wo wir jetzt gerade langfahren.
Ehemalige was?
Protokollstrecke.
Aha.
Weißt du, was das ist?
Nee.
Hier wurde auf dem Weg nach Wandlitz und in dem Weg in die Stadt, wo das Politbüro fuhr, die Greifswalder Straße runter. Und deswegen waren die Fassaden hier auch immer, also schon früher quasi saniert als in anderen Straßen in Berlin. Das sah immer hübsch aus, damit die Parteiführung zufrieden war. Genau, was Schönes gesehen. Und das ist die Protokollstrecke.
Krass.
Das ist ja witzig. Jetzt müssen wir raus.
Hier müssen wir rein.
So, jetzt sind wir aus der Straßenbahn raus und laufen Richtung Friedhof.
Ja, hier müssen wir nach rechts, glaube ich. Ne? Rechts,
nee, und dann einfach links. Geradeaus.
Sicher? Ach so, ja. Da vorne.
Da vorne ist der Haupteingang.
Okay, okay. Wann warst du das letzte Mal da? Wann warst du das letzte Mal
mit dir? Also vor, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder so?
Nee, das ist länger her. Das war im Herbst.
Das war im Herbst, okay.
Vor anderthalb Jahren.
Nee, vor doch.
Doch.
Vor einem Dreivierteljahr.
Ich habe letztens erst ein Foto gesehen. Das war vor anderthalb Jahren.
Das ist nicht so lange
mitten
her.
Mitten in Corona, doch.
Hör mal auf zu streiten.
Ist aber so.
Das war vor einem Dreivierteljahr waren wir hier. Das weiß ich genau. Und du warst aber alleine noch mal hier,
ich war
oder?
Alleine hier letztens, ja. Spazieren gegangen.
Und hier in der Nähe war auch die Künstleragentur der DDR. Und ich glaube in der Seitenstraße, in der Bizetstraße oder so. Und 1989 haben ja Künstler, unter anderem André, so eine Petition aufgesetzt, so eine Resolution, als Reaktion auf die Gründung des neuen Forums und für unser Land und es muss sich was verändern und so. Und André war einer der Erstunterzeichner, Initiatoren. Mhm. Ich kann mich erinnern, irgendwie hier in der Künstleragentur haben wir uns dann mal getroffen. Also nicht mit ihm, aber da ging es dann auch darum.
Da ist er ja schon da hinten. Sehen schon.
Hallo André.
Guten Tag.
Hallo. Mensch. Komm her.
Komm her. Du sitzt hier auf der Bank.
Hallo.
Hallo.
Wir kennen uns von Weitem.
Wir kennen uns von Weitem und von als ich ganz klein
genau.
war, glaube ich.
Ja,
noch,
richtig.
Ja.
Dein Fahrrad ist an meinen Sohn weitergewandert.
Mein Kinderfahrrad?
Ganz Sohn, ich weiß nicht, 18 oder so. Ganz mit die kleinste Größe.
War das dieses Tigerentenfahrrad?
Nee.
Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann.
Nee, das hätte ich mir auch gemerkt.
Ja.
Nee, muss schon eine Stufe höher gewesen sein.
Ah ja. Aha, interessant. Wie alt ist denn dein Sohn?
Gute Frage, 95 geboren.
Na, dann 28.
28.
Mhm.
Ihr seht,
ich bin 30.
Na, ja.
Und der ist Artist,
verpasst
ne?
Ihr noch. Genau.
Ja.
Ja, zivil so ein.
Ja, ja, genau.
Dann noch mit so einem Einrad.
Du sitzt hier auf der Bank, als würde dir der Friedhof gehören. Gehört er dir ja auch eigentlich. Ne?
Eigentlich ist es so.
Ist deiner.
Ich war hier schon, als hier noch Kiel. Sau kann man ja in dem Zusammenhang nicht sagen. Also als hier wirklich noch niemand war.
Mhm. Genau. Und wer liegt von dir hier alles? Auch diverse?
Also meine Mutter liegt hier, mein Großvater liegt auch hier, aber wir wissen nicht mehr ganz genau wo. Also da ungefähr.
Aber kann man sich das nicht irgendwie geben lassen? Also die
ja, aber die finden sie trotzdem nicht.
Ach,
das
so
ist irgendwie nach dem Krieg, das war so ein kleiner Gemeindestein, der ist versunken.
Ja.
Und dann hat meine Mutter den, also wir haben den nie wiedergefunden sozusagen, immer rumgewühlt da in der Erde. Also früher war das hier wirklich extrem, also außer hier, zugewachsen und man musste sich hier wirklich durch, wie so ein Dschungel.
Ja.
War irgendwie
ist das in manchen Ecken auch immer noch, oder?
Ja.
Also relativ weit
also,
hin, so ein paar, muss man sich eigentlich mit so einer Sense durchschlagen.
Genau,
doch,
ja, so war das damals wirklich überall.
Ja,
kein Mensch und
so ein
tiefer Dschungel und
man
konnte hier stundenlang.
Ja.
Sich verlustieren, mehr oder weniger.
Na, wir gehen wir mal spazieren, was? Irgendwie so in.
Ja, dachte ich auch.
Ja.
Genau. Was du denn schon mal hier, um mal die Frage an dich zu stellen?
Ja, da liegen ja auch diverse, wie ich vorhin. Ja, also es liegen mein Urgroßvater, also Wolfsohn, die hießen ja Wolfsohn.
Ach so.
Die liegen hier.
Aber nicht mit dem bösen Wissenschaftler zu
doch,
tun.
Doch, das ist sein Großvater, war der Bruder meines Urgroßvaters. Das waren 8 Brüder.
Ja.
Und einer davon.
Zwei Juden brauchen 3 Synagogen. Das ist ja eh nicht gleich weiter ins Parteiheim, sozusagen. Weißt du? Weil er nicht in der Synagoge fündig wird.
Genau.
Ja,
also die liegen hier, dann liegen irgendwie auch die Braschs hier. Das ist ja der Adoptivvater meines, deswegen heißen wir Brasch, sonst würden wir nämlich gar nicht Brasch heißen, sondern.
Wolfsohn.
Nee, das ist väterlich. Warte mal.
Viktor würden wir heißen.
Viktor würden wir heißen, weil der Vater meines Großvaters hieß William Viktor. Der wurde auch deportiert. Genau, und Brasch, Samuel Brasch hat dann meinen Großvater adoptiert und deswegen heißen wir Brasch. Und die liegen auch hier. die Brasch.
Mein Großvater hat gesagt, der wurde sozusagen aufgenordet. Mein Großvater, der Herzberg, der war immer etwas drastisch in seiner Wortwahl. Ja. Und wenn sozusagen nicht mehr ganz so jüdisch sein sollte, dann wurde derjenige aufgenordet.
Was heißt das?
Naja, also besser der arischen Rasse sozusagen entspricht. Also vielleicht die blauen Augen konnte man nicht, aber blonde Haare und so weiter. Aber so man auf vielen Fronten daran arbeiten, sich besser der Majorität anzupassen, um es vielleicht so zu formulieren.
Ja.
Genau. Auf Norden.
Auf Norden, okay.
Ja, ich glaube, das war in der Zeit ein ziemlich gängiger Begriff.
Ja, ich habe es auch schon gehört.
Ja?
Mhm.
Na gut.
Ja.
Wo geht man jetzt hin, André?
Was immer. Ich meine, hier gibt es viele interessante Stellen. Also wie gesagt, ich habe hier auch mal gearbeitet.
Du hast hier gearbeitet?
Genau.
Auf dem Friedhof?
Ja.
Aha.
Und zwar, als ich wiederkam von der Nationalen Volksarmee 1979. Hier waren die fünf ständig besoffenen Arbeiter und ich, nicht besoffen. Und ja, und dann musste man ab und zu mal springen, weil das hier im Büro klingelte es. Und das hieß ein Anruf aus West-Berlin. Und da kommt jemand aus, vermutlich Amerika, der hat seit 30 Jahren Dollar bezahlt an den Osten. Und nun muss aber auch mal ganz schnell das Grab saniert werden. Mhm. Wo ja die 30 Jahre nur Grabpflege bezahlt worden ist, aber nichts getan worden ist.
Ja.
Und wer kann das mal übernehmen? Herzberg. So, Karre ran, diese Hacke. Und dann springen Sie mal ins Feld 25C, Reihe F. Und so, da war ich dann auf dem Weg und da war schon, auf dem Hauptweg war schon, lag schon viel rum. Und dann in dieses Ding mich durchkämpfen und es gerade so schaffen, bis vorne am Tor das West-Berliner Mercedes-Taxi hält.
Oh Gott.
Schuhe rauskommen mit Gamaschen über den Schuhen, denn das war den Herrschaften wohl bewusst, das kannten die doch von früher. Dieser Friedhof in Berlin war immer so ein bisschen vermatscht und verdingst. Und dann kamen die hier langsam rüber, schritten bis dahin und dachten, oh, das ist ja toll. Das sieht ja ganz frisch aus. Das ist ja wirklich wunderbar gemacht. Das einzige Grab mittendrin. Hier haben sie eine Mark West für ihre Dienste. Ja, vielleicht auch zwei, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber so eine Münze, die war ja für mich 10 Ostmark. Das war nicht wenig.
Ja, das stimmt.
In meiner Lage. Ja?
Ja.
Und da habe ich hier 3 Monate gearbeitet. Ja.
Aber das war noch nicht die Zeit, André, wo du dein Judentum entdeckt hast für dich, beziehungsweise entdeckt, also du wusstest natürlich, aber es, also, wenn ich mich so richtig informiert habe, war das eigentlich ja kein Thema bei euch in der Familie. Also beziehungsweise deine Mutter, vor allem deine Mutter und dein Vater, aber auch waren in erster Linie Kommunisten und mit...
Naja, jein.
Das
ist sehr schwer, das in einem Satz...
Du kannst auch mehrere sprechen.
Zu beschreiben. Meine Mutter, mit der ich ja meist die Zeit verbracht habe. Mein Vater hätte jetzt diese Frage mit einem Referat beantwortet, nicht unter einer Stunde.
Ja, das kenne ich von meinem Vater auch.
Ja, und das hätte angefangen bei der Vertreibung der Juden aus Spanien. Nämlich unter Kolumbus, wie heißt dieses berühmte Jahr, als er Amerika entdeckt hat. Und das bedeutete für die spanischen Juden ab, weg, mal wieder und dann nach Deutschland und so weiter. Und dann kamen die Herzbergs und endete bei ihm. Und zwar in der Deutschen Demokratischen Republik, wo bei der sozusagen endlich der lichte Fortschritt sozusagen erreicht worden ist. Also das konnte dann auch länger dauern als eine Stunde. Meine Mutter machte so mehr wie sowas.
Mhm.
Und das bestand daraus zu sagen, das verstehst du nicht. Und dann aber wechselte das plötzlich, ach, meine Mutti. Und wir waren in Berlin
Und dann habe ich gespielt. Und da war mein Vater. Und dann sind wir in die Rieke-Straße gegangen, in die Synagoge. Und ja. Und dann wieder kam die andere Fassung sozusagen. Es war sehr schwer, daraus was wirklich zu entnehmen.
Weil sie ist auch mit dir in die Synagoge gegangen.
Wir waren in der Synagoge. Und hier zum Beispiel Aschrott. Ja. Das war bei uns unheimlich beliebt, weil so reich, man konnte ja schon noch sehen, ja, reiche Leute. Meine Mutter hatte so eine gewisse bürgerliche, wie soll man sagen, die wäre gern auch, also sie kam so aus kleinen, wie sie, kleinbürgerlichen Verhältnissen, wie meine Mutter mal sagte. Und, aber hier so, ja, das hätte ihr, glaube ich, auch gut gefallen. Und mein Vater kam ja aus so einem Unternehmerhaus.
Mir würde das auch gut gefallen.
Ja, das natürlich, ja, sicher, na klar. Und das hat, und dann wurde gemurmelt, es hat 1 Million Reichsmark gekostet. Oh, ja. Kommerzienrat. Und da gab es noch einen Spruch, die Leute leben. Die Leute lebten aber nicht, sondern war tot. Ja. Also es wurde immer in so einer witzigen, gruseligen Weise über solche Themen.
Ist das
gesprochen.
Größte Mausoleum, was hier steht, auf dem Friedhof?
Ja, genau.
Ja, ne?
Ja, glaube ja.
Hm? Ich glaube auch.
Genau.
Was ist das? Marmor wahrscheinlich, ne?
Ja.
Dicker, fetter, geiler Marmor.
Ja, genau.
Aber auch schon ordentlich angelaufen und überall Risse und so.
Ja. Genau. Aschrott, die Leute leben. Die Leute leben, 1 Million Reichstaler. So eine Kommentare gab es dazu.
Ja. Sag mal, deine Eltern haben kein jüdisches Leben geführt in dem Sinne, oder?
Sagen wir mal so, meine Mutter ist Pesach, ich weiß nicht. Ja,
ja. Also, Pesach habt ihr gefeiert, oder was?
Pesach wurde Matze gekauft. Aha. Meine Mutter ist von Weißensee in die Eberswalder Straße gefahren, Ecke mit ihr, mit
in
der
die
70.
koschere Fleischerei.
Genau, da gab es eine koschere Fleischerei, nur wusste sie nie die Öffnungszeiten. Also konnte es das sein, dass wir eine halbe Stunde mit der 70, wenn sie kam, gefahren sind und dann war da zu. Und dann aber eben auch offen und in dieser koschere Fleischerei, da gab es also vielleicht eine Wurst, die da so am Haken hielt, sonst gab es ja nichts, war im Plattertheke. Und dann wurde die Matze rausgeholt. Und die Matze war so ein Paket aus Pappe und also so Papier eher. Die kam aus Ungarn. Und da waren da diese Buchstaben drauf, nämlich irgendwie hebräische Buchstaben. Und wir hatten auf dem Bücherschrank von meiner Mutter über den Lenin-Bänden einen Matze-Teller zu stehen. Der kam, wie ich dann irgendwie rausgekriegt habe, aus dem also aus ihrem Vater-Mutter-Haushalt. Und den hatte sie mit im Exil und hatte ihn auch wieder mit zurückgenommen. Aus England wieder nach Deutschland und stand dann bei uns auf dem Bücherschrank. Also es gab Signale, wenn man richtig gehört hat, sozusagen.
Und wolltest du die hören? Also wann hast du angefangen, dich wirklich dafür zu interessieren?
Naja, das klang am Anfang wie so ein wahnsinniges Märchen.
Ja.
Ein unglaubliches Märchen, unter dem allerdings Horror, wenn man sozusagen die Klappe so ein bisschen hochhob, dann schien darunter nur Sodom, Gomorra, Horror und Dreck zu sein. Und auch meine Mutter hat ja dann, wir waren ja mal irgendwann bei meiner Tante da in Erfurt, bei der das viel unverblümter war.
Also unverblümter das jüdische
Identität. Die waren selbstverständlich Jüdin.
Ja.
Ja, die war keine Kommunistin, überhaupt nicht. Die hatte einen rührenden Hirsch an der Wand und war Operettensängerin. Und auf diese Weise erzählte sie auch manchmal von Auschwitz.
Oh Gott, ja.
Und meine Mutter schrie dann, du hörst dir was an. Und dann musste ich mir im Alter von 12, 13 Sachen anhören, die ich heute noch nicht ganz überwunden habe, sagen wir mal so.
Das
ist auf jeden Fall jetzt ganz schön grün geworden, ne? Durch die letzten Tage Regen. Also man hat das Gefühl, dass das alles so explodiert ist, die Bäume und die und auch die Gräber. Also die Grabpflanzung. Die Grabepflanzung. Aber es ist, ich habe mich vorhin gefragt, wir haben ja eine Trauergemeinschaft da gesehen, die reingegangen ist. Ich finde, das sieht immer gar nicht so aus, als würden hier noch Leute beerdigt werden, weil das sowas wie so ein ganz, also es ist klar, dass es immer noch so ist, aber ja. Dass das so ein ganz historischer Ort ist und alles schon so sehr, da einfach alles super alt aussieht, finde ich hier. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch die Ecke, wo wir gerade sind, ne?
Nö. Nee, nee. Das heißt, der ganze, also es gibt, anders gesagt, wir sind zum Beispiel vorhin, ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, da ist so ein breiter Mittelstreifen, ja, wo keine, also wo da auch Gräber jetzt sind, aber keine Gräber waren. Warum? Hitler wollte eine Straße durch den Friedhof bauen.
Stimmt.
Ja? Ja. Und Honecker auch.
Ja. Ja.
Nämlich um hier Hohenschönhausen anzubinden an die Stadtinnere. Ja? Und es ist beiden sozusagen nicht geglückt. Da.
Okay. Max Lewinsky, Johanna Lewinsky.
Ah, ja. Genau.
Ja.
Das ist
Ursula Herzberg.
Ja. Meine Mutter hatte sich hier auf die letzten Meter, ich habe es auch erst erfahren, kurz bevor sie gestorben ist, dass sie sich wirklich auf den jüdischen Friedhof begraben lassen will. Und ich dachte, Mutter, hast du es mir doch nie gesagt, du.
Ja.
Genau.
Das ist so krass, weil mein Vater, der hat kurz vor seinem Tod testamentarisch verfügt, dass ein Teil seines Geldes an die Neue Synagoge-Stiftung geht. Wo ich auch dachte, krass, dein Leben lang hast du verleugnet, dass du Jude bist. Und dann kurz vor Schluss sagst du, ja, ja. Okay, dann kommt plötzlich sowas zurück.
Aber weißt du, dann, wo du das jetzt erzählst, dann muss ich auch sagen, du weißt es, ich habe es dir schon mal erzählt, wir haben beide auch ein Interview geführt, 1988 vielleicht, zum Wiederaufbau der Synagoge in Ost-Berlin. Und ich weiß, du fingst irgendwann an zu fragen, ich habe angefangen zu weinen, aber wahnsinnig.
Ja.
Und wir konnten dann, ja, nicht genau, wir haben ja nicht über die Gründe oder über das, was das war. Aber das war für mich sozusagen, ich wusste ja, dass du Jüdin bist und dass sie unsere Eltern, also ich wusste diese Verbindung und habe irgendwie instinktiv dann sozusagen da, so, wir beide müssen doch das wissen, worüber wir hier reden und müssen da irgendwie eine, aber du, war sozusagen, bekam ich da kein Signal zurück von dir. Und das hat mich damals wahnsinnig.
Ja. Jetzt, ich habe das verdrängt. Ich habe das wirklich verdrängt, offenbar. Ja. Weil bei mir ist das eben, also wirklich erst, als mein Vater starb, der ist ja 89 im Sommer gestorben, ist mir erst aufgegangen, wer er eigentlich war. Und erst recht dann, als ich dann, das geht dir wahrscheinlich auch so beim Schreiben deiner Romane, dass du viel mehr verstehst.
Natürlich, genau.
Und bei mir war es eben ganz stark, meinen Vater zu verstehen, warum der bestimmte Dinge getan oder auch nicht getan hat.
Ja, genau. Ja, das wollte ich auch.
Und das war damals noch einfach so.
Na klar. Ja. Und so ist eigentlich, also sozusagen, wenn man mal sagt, warum hast du das noch nicht zu DDR-Zeiten rausgeholt oder was? Ja? Ich meine, in einem Land, wo das als das Wort Jude sozusagen überhaupt ja nicht genannt wurde, ja, oder wurde, also in der öffentlichen Sprache oder gar jüdische Feiertage oder jüdisches Leben, aber jetzt vom Holocaust ganz abgesehen, dafür gab es ja keinen, das hieß ja auch ja nicht Holocaust, die dunkle Nacht des Faschismus. Mhm. Also eine dunkle Nacht, wo man ja nichts sieht. Also kann man auch ja nicht sagen, was ist da eigentlich passiert.
Mhm. Ja, das habe ich schon anders erlebt irgendwie, aber da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe das schon sehr wahrgenommen, dass irgendwie auch so eine Form der Wiedergutmachung passiert ist. Dann gab es doch irgendwie...
Wiedergutmachung, das war ein deutsches Wort, Bayern.
Oder nicht Wiedergutmachung ist jetzt vielleicht
falsch. Mein Vater hat das Wiedergutmachung war, also sozusagen, wir wollen hier
nicht
wieder gut.
Man kann nichts wiedergutmachen,
nicht deswegen. Mhm. Weil sein Vater das Haus gehört hat in Hannover und die Fabrik und so weiter. Da wollte mein Vater, also Mein Großvater war Kapitalist nach DDR-Maßstäben. Mhm. Und damit wollte mein Vater natürlich gar nichts zu tun haben als Sohn eines Kapitalisten. Ja. Und Wiedergutmachung hätte bedeutet, ihn ein Stück weit in diese Funktion wieder einzusetzen. Er ist der Juniorchef sozusagen. Ja. Ja. Und das wäre überhaupt nicht in Frage gekommen. Ja. Mhm.
Nee, ich meine eher so als, also das ist schon einfach eine, also in meinem Bewusstsein ein Thema war. Also ich weiß nicht, bist du damals in die jüdische Gemeinde gegangen? Auch da ist diese Tür für uns gemacht.
Wir für uns,
haben?
Ja, genau. Dann bin ich mal hingegangen.
Ja, ich bin auch mal hingegangen und dann wieder weggegangen.
Ja, genau. So ging es mir auch. Genau. Ich war als Musiker Gott sei Dank auch genug zu tun und das hat mich auch. Diese Getue hat mich irgendwie. Es war nicht mein Ton. Ich bin ja ein Freund des gerade robusten Redens sozusagen. Und das hat mich so abgestoßen.
Hm. Ja. Ja. Weißt du noch, wann du das erste Mal hier warst? Das war bei der Beerdigung deiner Mutter, hast du gesagt?
Nee, das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, als 10-Jähriger gibt noch so eine Wahnsinnsszene, die schilder ich ja in meinem Roman, als der Vater von Gregor Gysi war mal Kirchensekretär, also Funktionär.
Staatssekretär für Kirchenfragen,
genau.
War die offizielle.
Und da wurde dieses Mahnmal da vorne eingeweiht. Mhm. Und der hielt eine Rede. Und meine Mutter hat mich gezwungen zu solchen Anlässen da mit hinzugehen. Ja. Also stand da so ein Haufen von Menschen und ich an der Hand meiner Mutter und da hielt so eine Rede und wurde so über Lautsprecher so übertragen vor dieser Menge, die da auf diesem, kann man sagen, Vorplatz des Friedhofs standen. Und in dieser Rede kam eine Formulierung: Dieses Mahnmal haben wir für Sie errichtet. Aha. Wir, die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, für Sie, liebe jüdische Gemeinde.
Ja.
Und da ist meine Mutter ausgerastet. Und hat geschrien: Was heißt hier wir für Sie? Du bist auch einer von uns. Und da habe ich gedacht: Jetzt werden wir verhaftet.
Aha. Ach, wirklich? Ja.
Ja. Ja. Wahnsinnige Angst.
Ja.
Ich habe mich an meine Mutter geklammert. Meine Mutter hat mich aber so weggestoßen.
Ja.
Hat ihre alte Funktionärszigarette F6 rausgeholt und hat erst mal eine gerucht. Mit wahrscheinlich doch etwas nervösen Fingern.
Ja.
Und dann irgendwie die Zigarette zertreten. Ach, wir gehen jetzt.
Und es hatte dann aber auch keine Folgen.
Nein, es hat wahrscheinlich nur ich, ängstliches Kinderohr.
Naja, wer weiß.
Hab das gehört.
Wer weiß, ja.
Und nö, hatte keine Folgen. Nö.
Hast du eigentlich mal...
Entschuldigung, mach mal.
Mach du mal. Ich weiß nicht, ob das eine übergriffige Frage ist, aber kannst du dir vorstellen, dich hier beerdigt zu werden?
Klar.
Würdest du dir das auch wünschen?
Ja. Also du bist nicht übergriffig.
Okay, naja, weiß man ja nicht. Das ist ja
in meinem Alltag kann man das schon mal klar machen. Ja.
Aber das ist nicht so einfach, ne, glaube ich, oder?
Man muss Mitglied in der jüdischen Gemeinde sein.
Bist du?
Das bin ich, ja.
Ah, okay.
Genau, das habe ich inzwischen gemacht. Aha. Für mich ist es relativ einfach, für dich auch, wenn du eine jüdische Mutter hast.
Ich habe inzwischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Deswegen.
Ah, okay.
Mama, für dich käme das hier nicht in Frage, ne?
Doch. Ach so. Du fragst deine Mutter.
Doch. Jetzt sagt André, dass du, auf jeden Fall. Ja. Okay, doch, natürlich käme schon. Also ich habe immer gedacht, dass irgendwie der, weißt du, der Rollerstraße?
Ja, aber der ist ja jetzt voll, der ist ja überbucht.
Der ist überbucht, also vor allem der Teil, wo es schön gewesen wäre.
Ja,
nee, was ich fragen wollte, hast du dich auch mal mit deiner Genealogie beschäftigt, also wie weit die zurückgeht und so? Und?
Ja. Was willst du wissen?
Naja, also
wie weit sie zurückgeht, auf Adam und Eva.
Naja, klar, ne, das ist klar.
Ja.
Bruder?
Bruder?
Bruder, ich meine, wir beide. Ne?
Wir beide,
ja.
Ja. Genau, Danan, bestimmt, irgendwie bestimmt. Schon.
Ja.
Wobei, es gab ja damals wirklich eine Menge.
Eben, eben. Ich meine, nur, weil wir alle Adam und Eva.
Ja, genau. Adam und Eva, ja. Hier ist die kennst du die Lichtenberger Straße? Das ist die Lichtenberger, ist das Sportforum.
Ja, ja, genau.
Ja, ich ja als Kind auch.
Du auch? Ich auch.
Ja.
Ich schwimme.
Ja, ich auch.
Du?
Ich schwimme auch.
Wirklich?
Ja.
Ich war bei SC Dynamo Feuerwehr schwimmen.
aber nur später kurz. Als Inge.
Ja, wahrscheinlich, aber in der zweite Klasse.
Ja, also ich war auch zweite, dritte, bei mir auch zweite, dritte. Und dann sollte ich auf die KJS, aber nee, noch Turnen habe ich auch noch gemacht.
Also, ach echt, ja? Du warst so richtig Sportskanone, weil ich war nur wegen Unbegabung, Nichtbegabung, nur ganz kurz da.
Oh, scheiße.
Ja, aber ich war nicht sauer. Also, hat mir auch keinen Spaß gemacht.
Nee, ist ja ein schön. Ja, nee, doch, ich habe Schwimmen gemacht und dann später noch als 17-Jähriger noch mal Tauchen, also Flossenschwimmen.
Geil.
Weil ich ja Taucher geworden bin auch.
Ach so.
Und wollte ja eigentlich Meeresbiologe.
Ah, wirklich?
Ja.
Hast du einen Tauchschein?
Ja, klar. Habe ich noch aus der DDR.
Ah ja.
Mein erstes.
Kannst du den noch anwenden?
Tauchernachweisbuch? Nein, war sehr lustig. Als ich nach Israel gefahren bin, war ich eine Weile im Kibbutz und das war alles sehr erschüttert. Und danach bin ich nach Eilat gefahren. Das ist ja ganz im Süden. Aha. Und das ist am Roten Meer. Und das ist ja da, wo Israel einen Zugang hat zum Roten Meer.
Ja.
Und da bin ich an den Strand gegangen und zum ersten Tauchpunkt hingegangen und habe mein Tauchernachweisbuch aus der DDR mit meiner Tauchernachweisprüfung B und meinem Kindergesicht dahin gehalten. Das war ja 1996, ich war also schon 40 oder so. Da hat er unheimlich gelacht und hat gesagt, das sieht russisch aus. Weil die kannten ja schon die ganze russische Allee, die ja auch eingewandert ist.
Ja.
Und dann hat er mir die Hand gehalten beim Fragebogen ausfüllen. Hat immer mir gezeigt, wo ich mein Kreuz hier machen sollte. Und am nächsten Tag hatte ich einen Tauchschein, ach, wie man jetzt vom Paddy oder irgendwie so ein.
Das ist ja
genau. Lustig. Und seitdem bin ich dann das erste Mal am Roten Meer getaucht. Und
das würde ich auch gerne machen.
Fantastico. Mhm. Wunderbar. Sehr schön.
Sag mal, hast du eigentlich jetzt, um noch mal in die DDR zu gehen und dein Jüdischsein da, hast du Antisemitismus selber auch erfahren? Also gab es so Momente, wo du dachtest?
Das kommt drauf an. Ich kann mit diesem Wort, wo beginnt das eigentlich? Was ist das?
Ja.
Muss man, glaube ich, irgendwie genauer fassen. Ich weiß ehrlich gesagt, und das ist durchaus ernst gemeint, die Frage, beginnt es an dem Punkt, wo man sagt, Juden und Deutsche werden getrennt, die einen gehen ins Köpfchen, die anderen ins Kröpfchen? Oder beginnt es bei sowas wie, ist ja hier wieder Judenschule, oder habt ihr mal nicht so? Mhm. Oder die sind jammern immer. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht genau, ich frage mich nicht, mit jetzt immer noch, was ist es eigentlich genau?
Ja,
und
da
ich keiner definieren kann, also dass die Leute so geredet haben und dass alles immer bis zur Vergasung durchgenommen wurde. Mhm. Oder dass wie viele Juden passen in ihren Trabant drin und so weiter. Und was ist das?
Ja, was ist das?
Wie nennt man das? Ich weiß es nicht.
Na, was ist denn deine Definition? Also was würdest du denn? Gar keine.
Nee. Ich lebe, seit ich geboren bin, in einer Umgebungsgesellschaft, die mir immer etwas seltsam vorkommt, um es mal ganz.
Na gut, das ist ja nun nicht unabhängig, glaube ich.
Nee, von, richtig, ne? Genau. Ja. Aber ich kann das auch nicht. Ich kann nicht.
Du bist ja irgendwann, glaube ich, mit Pankow mal in der Wehrmachtsuniform aufgetreten. Ne? Das war aber auch im Osten, ne?
Ja, genau, 1983.
Ja. Also das war ja offenbar irgendwie auch so eine Positionierung, sage ich. Also was war die Idee, das zu machen?
Die Idee war, die Veranstaltung Rock für den Frieden. Kannst du dich ja auch noch dran erinnern?
Ja.
Genau, und das war der konkrete Anlass, war 50 Jahre Machtergreifung des Faschismus. Und wir hatten auf dem ersten Album einen Song, Ich bin lieb. Und da habe ich gedacht, ich gehe da auf die Bühne und verkleide mich als Wehrmachtssoldat und halte so eine Art Monolog. Warum mache ich das? Warum gehe ich da in den Krieg? Und dann bin ich da in den Saal gekommen, abends zur Veranstaltung. Es gab bis an den Bühnenrand erbitterte Diskussionen, was ich denn damit bezwecken möchte. Hat der halbe Saal noch irgendwie, Paul Panke, ey, da ist er ja wieder. Paul Panke, wir kennen dich schon. Und dann habe ich das angefangen zu machen. Mhm. Habe mir diese Uniform angezogen, die Stiefel, Karabiner umgehangen, einen Helm aufgesetzt und habe gesagt, ich bin eigentlich unpolitisch. Aber so ein Gärtchen im Osten könnte mich schon interessieren und ein bisschen Gemüse anbauen oder irgendwie so. Und welche Partei ist mir eigentlich egal, aber irgendwie so. Mhm. Und mache ich jetzt mit, machen ja alle mit. Und dann kam Ich bin lieb, das Lied. Dann hat ja meine Band hat mein Stichwort. Ich bin lieb, ich bin immer lieb. Zu allen Leuten lieb, auch zu Mama und Papa. Dem lieben Gott gebe ich seins, dem Staat gebe ich seins. Bleibt kaum was für mich da. Der Song passte wie Mütze.
Und das in Wehrmachtsuniform.
Und das in Wehrmachtsuniform.
Ich bin lieb, ich bin immer lieb. Zu allen Leuten lieb, auch zu Mama und Papa.
So what? Weißt du? War auf jeden Fall sehr ruhig dann in dem Saal.
Ja.
Also
und hatte das irgendwelche,
etwas den Atem an.
Hatte das irgendwelche Folgen? Bullen oder irgendwas?
Naja, wurde nicht gesendet, wie ja, immer okay. Irgendwie. Ja. Aber das waren wir ja schon gewöhnt von Anfang an. Das senden wir nicht, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und dit, die Platte bringen wir nicht raus. Und hier müssen wir ein Wort ändern. Mhm. Und das war's. Mhm. Aber gemacht habe ich's. Ja. Nachwendig so wurde das bei mir jedenfalls immer stärker.
Das jüdische.
Ja, zu sagen, ach, das, also als ich da in Amerika war, war ich dann in der Synagoge und da, fand ich, da waren ja ganz viele Kinder. Hm. Zum Beispiel in der Synagoge in Ost-Berlin, da war ich der einzige Junge.
Ja, ja.
Das war schrecklich. Und, die, und immer, wenn die die Stimme erhoben haben und gesungen haben, in diesem Hebräisch, was ich nicht verstanden habe, kam immer irgendwann dieses Wort Auschwitz. Und dann dachte ich, oh nee, oh nee. Mhm. Und das war in Amerika ganz anders. Da haben die eben, irgendwie stirbten die Kinder davor und da hat der Rabbi die um sich gesammelt und da war lustig Leben.
Hast du mal überlegt, wegzugehen? Also auch
natürlich, immer. Ja.
Aber? Familie?
Ja. Weißt du, ich bin 89. Ich habe einen, ich nenne den jetzt mal Onkel. Meine Mutter war eigentlich Einzelkind. Aber einer hatte das praktisch aus der Besprache von meiner Mutter überlebt. Onkel Heinz. Und ich war in New York. Ich habe in Manhattan gewohnt, bei einer Freundin. Mhm. In so einem Loft. Ja. Ich bin, also New York war zu der Zeit ja noch so wirklich sehr brutal. Mhm. Das war nicht wie heute.
Ja, ja.
Sondern wirklich haben die Autoreifen gebrannt und da war was los. Mhm. Jedenfalls hatten wir uns so verabredet, ja, wo bist du denn? Naja, wir kommen denn aus Queens. Und dann kam so ein altes Auto. Und da saß so mein Onkel und das Erste, was der sagt, und bleibst du jetzt hier? Aber mit was für einer Option?
Hm. Ja.
Weißt du, also ich war seit 10 Jahren der Sänger von Panko. Und ich war deutlich jetzt im Kaufhaus irgendwie in New York bei ihm für irgendwie, damit ich meine Miete irgendwie zu. Ich, macht man doch nicht.
Du bist ja auch in Weißensee groß geworden, ne?
Genau.
Das ist ja deine Gegend hier.
Ja, hier bin ich zur Schule, ja. Die ersten Jahre.
Hm.
Genau. Und das war mein Kiez. Und deswegen
Das ist ja nicht so weit gekommen, ne? Von Weißensee nach Pankow.
Nee, das ist ja das ist wirklich, das stimmt. Ja. Nicht sehr weit gekommen, so ist das. Ja. Bedauere ich auch manchmal.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Aber wer weiß, ich jetzt in Wertheim in New York an der Kasse sitzen würde und inzwischen da vielleicht weitergebracht hätte, und aber auch nicht so ganz mein Leben geworden.
Da gibt es noch eine schöne Geschichte dazu. Nachdem Thomas gestorben war, meldeten sich irgendwelche Rechtsanwälte bei mir und sagten, also einer, mit dem er auch befreundet war, und sagte, ja, also Thomas hätte behauptet, wir seien Wertheim Erben und ob sie dem mal nachgehen sollen.
Ja.
So Kudamm-Anwälte, weißt du, so. Ja, also nicht, dass ich wüsste. Und Thomas hat viel erzählt, wenn der Tag lang war. Aber sie können das gerne machen, aber nicht auf meine Kosten. Also sie können gerne recherchieren, aber ich bezahle das nicht. Ne? Na gut, ne? Und dann haben sie sich nie wieder gemeldet. Also sie haben wahrscheinlich irgendwie ein bisschen recherchiert und sind auf nichts gestoßen. Thomas, ja. Wa? Hm. Weil sonst könntest du in meiner Filiale in New York bei Wertheim jetzt schon arbeiten.
Und hättest du dann doch angenommen, wenn es mal dir geworden wäre.
Warum nicht? Ja?
Ja. So. Ja. Ja, nee, siehst du, so was Schönes war mir nie vergönnt. Schuster bleibt bei den Leisten, sag ich mal.
Ja. Genau. Noch. Genau. Ja, Mensch, toll, dass du uns über deinen Friedhof geführt hast. Über deinen gegenwärtigen, vergangenen und deinen zukünftigen Friedhof.
Vielleicht. Vielleicht. Ja.
Ja, danke.
Sehr gern. Nun macht was draus.
Soll ich mich in der jüdischen Gemeinde anmelden, damit du mich da besuchen kannst?
Ja, ich würde mich auch anmelden.
Ich habe keine Lust, so viel Geld auszugeben.
Wie viel kostet das denn?
Keine Ahnung, aber das ist so wie Kirchensteuer, ist glaube ich teuer. So, was machen wir jetzt?
Sollen wir noch eine Hühnersuppe kochen? Oder wie Alena Firnberg sagen würde, jüdisches Penicillin?
Gute Idee.
Ja?
Machen wir. Gut.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Brasch. Produktion Christian Konradi. Musik Alan Byrne, Paul Brody und Michael Rodach. Redaktion Martin Hartwig, Lydia Heller und Jana Wuttke. Eine Kooperation vom Deutschlandfunk Kultur mit dem Jüdischen Museum Berlin.